Einen wunderschönen Sabbat wünsche ich euch allen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam wieder an diesem heutigen Morgen das Wort Gottes öffnen dürfen. Ich freue mich, dass das Wort Gottes lebendig ist und immer noch in unsere heutige Zeit spricht. Ich erinnere mich gerne zurück an ein paar Tage. Es ist jetzt schon fast 2 Wochen her, dass wir als Jugend in Vorarlberg zusammengekommen sind, weil wir österreichweit, ja sogar weltweit, die Jugendgebetswoche in der Adventgemeinde hatten. Und ich erinnere mich, es war eine durchaus spannende Zeit in dieser einen Woche. Und es ist jetzt noch gar nicht so lang her, aber ich kann mich erinnern, dass es um ein Thema ging. Nämlich um ein Thema, was selbst Jesus beschäftigt hat während seiner ganzen Lebzeit und seiner Verkündigung. Es war auch eins der Hauptthemen von Jesus, von dem, was er den Menschen hinterlassen wollte. Und es ging um das Thema das Reich Gottes, das Himmelreich. Was ist dieses Himmelreich? Und ich kann mich erinnern, wir saßen als Jugend zusammen unter der Woche, aber auch am Anfang und am Ende am Sabbat und hatten uns die Frage gestellt, was hat es mit diesem Himmelreich zu tun? Und wir haben gleich und schnell gemerkt, es ist gar nicht so ganz leicht, verstehen zu können, um was es da wirklich geht. Ist das Himmelreich jetzt ein Ort, wo reines Licht ist oder ein Ort, wo ein ewiger Rausch ist, wo man bei den Engeln ist? Oder ist das Himmelreich vielleicht der Ort, wo man fernab auf einer Wolke mit einer Harfe ist? Was ist dieses Himmelreich? Mit was lässt es sich vergleichen? Fragen, die die Menschen zu der Zeit Jesu auch hatten. Und wir als Jugend hatten uns vor ein paar Tagen auch diese Frage gestellt. Jesus, was möchtest du damit sagen? Was ist dieses Reich Gottes? Und ich möchte ein bisschen zurückgehen in die Geschichte von Volk Israel. Ich möchte euch einladen, mitzugehen. Das Volk Israel zur Zeit Jesu Christi hatte eine besondere Identität. Das Volk Israel hatte ein besonderes Selbstverständnis. Sie sagten über sich selber, wir sind das auserwählte Volk Gottes. Und dadurch, dass wir das auserwählte Volk Gottes sind, haben wir auch den Segen, dass wir hier auf Erden ein Reich haben. Ein Reich frei von all der Unterdrückung und all den Sorgen, weil Gott unser Herr ist. Aber ich möchte euch eine Frage stellen. Wenn wir die Geschichte Israels schauen und uns einmal die Identität da vor Augen führen, dass Israel dieses heilige Volk Gottes ist, stimmte ihre Vorstellung mit der Realität überein? Ging es dem Volk Israel wirklich so gut, wie sie von sich aus sagten, wie es ihnen gehen sollte? War es dieses Reich Gottes, von dem sie dachten, sie seien es? Naja, wenn wir in die Geschichte schauen, merken wir ganz schnell, Israel war ständig unterdrückt, oder? Da kamen immer Fremdherrscher und unterdrückten Israel und nahmen sie in Gefangenschaft. Und letztendlich zur Zeit Jesu hatten wir genau dieselbe Situation. Und da merken wir, es gibt einen Zwiespalt, eine Diskrepanz zwischen dem, was sie meinten, sie sind es, und zwischen dem, was wirklich war. Manchmal geht es uns auch so. Manchmal haben wir im Kopf das, was wir wirklich sind und was Gott aus uns machen möchte, aber wir schauen die Realität an. Aber so ging es Israel auch. Da war ein Problem. Und dieses Problem konnten sie irgendwie nicht lösen. Sie hatten ein Problem, aber sie hatten doch einen Trumpf in der Hand. Und der Trumpf von Israel war doch der. Eines Tages wird kommen wer? Der Messias. Und welche Zeit würde sich nicht besser ereignen als die Zeit des Römischen Reiches? Wo sie unterdrückt waren wiederum, nicht frei, nicht dieses Reich Gottes, was sie in ihrer Vorstellung hatten. Welche Zeit wäre besser gewesen als diese des Römischen Reiches, dass der Messias kommen sollte? Und jetzt blicken wir ein bisschen weiter und schauen in den Tempel von Israel. Und dort sitzt ein kleiner Junge, 12 Jahre alt. Er blickt auf das Opfer, was gerade auf dem Altar geopfert wird. Und in den Gedanken dieses kleinen Jungen geht vor, hey, dieses Opfer, das bin ja ich. Als Jesus mit 12 Jahren in dem Tempel war, merkte er, das Opfer, was dort geopfert wird, ist ein Bild für ihn selbst. Nun war Jesus 12 Jahre alt. Und wir wissen aus der Schrift, dass Jesus mit ungefähr 30 Jahren auftrat, um in Israel das Evangelium zu verkündigen. Also hatte er knapp 20 Jahre, um sich vorzubereiten und sich gut zu überlegen, was er dem Volk Israel sagen sollte. Denn die Herausforderung bestand darin, dass Israel eine andere Vorstellung hatte über den Messias als das, was in der Schrift stand. Und das war keine leichte Aufgabe. Wie würde Jesus das anfangen? Wie würde er ihnen das nahebringen? Noch dazu gab es eine andere Problematik. In Israel hat es zu der damaligen Zeit ungefähr 4 verschiedene Gruppierungen gegeben, die theologischen Strömungen, um die Menschen zu beeinflussen, die Gläubigen zu beeinflussen. Da waren die Pharisäer, die Sadduzäer, die Essener, da waren auch die Zeloten und alle versuchten irgendwie, das Volk auf ihre Seite zu ziehen. Alle glaubten an den Messias. Aber durch diese verschiedenen Vorstellungen, wie sie die Diskrepanz zwischen dem, was Israel von sich behauptete zu sein, dass wir das auserwählte Volk Gottes sind, aber unter Realität, wo sie unterdrückt waren, sie versuchten diese Spannung irgendwie zu erklären. Und in dieses religiöse Wirrwarr der damaligen Zeit musste Jesus sprechen. Keine leichte Aufgabe, oder? Keine leichte Aufgabe, nicht irgendwie mit den Worten Partei zu ergreifen für vielleicht Pharisäer oder Sadduzäer oder für irgendeine andere Gruppierung. Wie würde Jesus das machen? Was würden seine Worte sein? Was würde er ihnen sagen? Und ich möchte an dieser Stelle mit euch das Ende der Geschichte anschauen. Ich möchte euch einladen, gemeinsam mit mir das Matthäusevangelium zu öffnen, und zwar im Kapitel 7. Und die Frage ist, wie würde Jesus das anstellen? Bedenkt, er hat 20 Jahre knapp gehabt, um sich darauf vorzubereiten. Und wenn wir uns die Geschichte jetzt vom Ende anschauen, ist es erstaunlich, wie das Volk Israel darauf reagiert, was er gesagt hat. Matthäus Kapitel 7 und Vers 28 und 29 lesen wir. Matthäus Kapitel 7, 28 und 29. Die Reaktion vom Volk Israel auf seine Predigt. Es heißt dort, und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Was ist der große Unterschied zwischen dem, was Jesus hier sprach? Er lehrte nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Und was bewirkte das bei den Zuhörern? Sie waren entsetzt. Sie waren erstaunt über das, was sie hörten. Sowas haben sie nie gehört. Nun stellt sich bei mir natürlich sofort die Frage, was hat denn Jesus gesagt, dass es sie so entsetzte? Was war es, dass Jesus angefangen hatte zu sagen, als er nach 20 Jahren endlich auftrat? Wir wissen, dass Jesus in den Worten, die davor kommen, es geschafft hatte, sich nicht einer dieser religiösen Parteien anzugliedern. Brillant hat er es gemacht. Wir lesen in den Kapiteln davor, dass er sagte, ihr habt gehört, dass zu euch gesagt worden ist, Punkt, Punkt, Punkt. Aber ich sage euch. 6 Mal kommt diese Aussage. Jesus schafft es, auf den Punkt zu bringen, worum es wirklich geht. Jesus schafft es, sich von den religiösen Strömungen der damaligen Zeit zu distanzieren. Aber was ist es, was er gesagt hat? Ich möchte euch einladen, dass ihr mal in die Apostelgeschichte schaut. Schaut doch mal in die Apostelgeschichte Kapitel 1 und dann kommen wir gleich zurück zu Matthäus. Das Interessante ist, dass kein Mensch von denen, die damals diese ersten Worte der Predigt Jesu hörten, kein Mensch war darauf vorbereitet. Keiner wusste, was auf sie dazukommen würde. Und selbst die Jünger, die ja mit ihm waren, wussten es auch nicht. Denn schaut, was da steht. In Apostelgeschichte Kapitel 1 lesen wir in Vers 6, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Und das müssen wir uns einmal vor Augen führen. Die Jünger waren 3 Jahre mindestens mit ihm zusammen, hatten die Auferstehung erlebt, hatten die Kreuzigung erlebt, die Auferstehung erlebt, hatten sogar die 40 Tage erlebt nach der Auferstehung, wo Jesus ja zu ihnen sprach. Und nach dem Ganzen sagen sie, wirst du aufrichten, das Reich für Israel? Versteht ihr, selbst die Jünger haben nicht verstanden, um was es Jesus ging. Wenn wir also über das Himmelreich reden und wir vielleicht eine Frage im Kopf haben, die Jünger haben es auch nicht verstanden. Obwohl sie ja mit Jesus so lange zusammen waren. Und deswegen führt mich das zum Nachdenken, was wollte Jesus mit dieser Verkündigung bringen? Was war das Thema? Wenn wir über ein Reich reden, über ein Herrschaftsgebiet, dann haben wir natürlich ganz andere Dinge im Kopf, oder? Wir haben geografische Grenzen im Kopf, wir haben vielleicht Berge oder Flüsse oder irgendwie die Dinge, die dieses Reich markieren. Für die Juden zu der damaligen Zeit war dieses Reich ein starkes Reich, ein militärisches Reich. Sie erwarteten sich einen Fürsten, der sie befreit von dem römischen Joch. Weil ja ihre Vorstellung war, wir sind das auserwählte Volk, wir sind gesegnet, hey, aber wir sind unterdrückt. Und wer, wenn nicht Jesus, wäre der ausgewählte militärische Führer dafür? Stellt euch vor, die Jünger, wenn sie die Predigten von Jesus gehört hatten oder die Wunder gesehen hatten. Stellt euch einmal vor, ein Herrscher, der 5000 Menschen mit Brot und Fisch ernähren kann. Stellt euch vor, wir wären im Krieg gegen die Römer und wir bräuchten nur einen solchen wie Jesus, der aus 5 Broten und 2 Fischen tausende Menschen ernähren könnte, tausende Soldaten ernähren könnte. Wäre das nicht der Messias, der Fürst, der uns befreien würde? Oder stellt euch einmal vor, die Auferweckung der Toten, der Tochter des Jairus oder des Lazarus. Hätten da nicht die Jünger gedacht, genau so einen Herrscher brauchen wir. Denn wenn auf dem Schlachtfeld gegen die Römer jemand stirbt von uns, 4 Tage später könnte ihn Jesus ihn trotzdem noch auferwecken. Das war die Vorstellung. Das war der, an den sie gedacht hatten. Aber Jesus hatte was ganz anderes im Sinn, als er davon redete, um was es mit dem Reich Gottes wirklich geht. Jesus verglich dieses Reich Gottes ja nicht mit einem militärisch starken Herrscher oder mit jemand, der sie vom römischen Reich befreit, sondern wisst ihr, wie Jesus dieses Reich beschrieb? Er nahm einfach ein kleines Senfkorn. Und ich kann mir die Jünger vorstellen, wie sie verdutzt schauten und sich dachten, das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn? Soll ich denn mit einem Sack Senfkörner in den Krieg gegen die Römer ziehen? Was soll ich denn damit aufsetzen? Ich kann damit nichts bewirken. Jesus sagte auch, das Reich Gottes gleicht einem Schatz im Acker verborgen. Und die Jünger dachten sich, verstehen wir nicht. Jesus sagte, das Himmelreich gleicht dem Weizen. Aber Jesus, sollen wir denn mit einem Sack Weizen gegen die Römer ankämpfen? Was bringt das? Ihr merkt, die Vorstellung von dem, was das Himmelreich ausmacht, ist komplett was anderes, als was wir uns jemals vorstellen würden. Und seht, die Jünger haben es nach der ganzen Zeit, wo Jesus bei ihnen war, auch nicht verstanden. Und genau das war nämlich der Auftrag, für den Jesus gekommen ist. Jesus hatte eine schwierige Aufgabe. Er musste das Volk Gottes in einen Erziehungsprozess reinnehmen, dass sie das Alte vergessen und etwas Neues lernen. Dass sie etwas Neues lernen, so wie ein unbeschriebenes Blatt. Und ihr wisst, dass die Israeliten im ersten Jahrhundert sicherlich kein unbeschriebenes Blatt waren. Die waren so vorgeprägt von ihrer Meinung, dass es eine sehr schwierige Aufgabe war für Jesus. Wie würde er das schaffen? Noch dazu, sie waren komplett unvorbereitet für das, was Jesus sagen würde. 20 Jahre hatte er Zeit. Welche Worte würde er wohl wählen? Gute Frage. Jetzt möchten wir in den Text eintauchen. Stellt euch vor, wir sitzen auf diesem Berg. Stell dir vor, du bist auf diesem Berg und du siehst, wie dieser neue junge Lehrer gerade auf diesem Berg kommt. Du hast schon vielleicht viel von ihm gehört. Du hast vielleicht schon gehört, dass bei seiner Taufe irgendwas Seltsames passiert ist. Vielleicht hast du schon gehört, dass Johannes der Täufer ihn das Lamm Gottes bezeichnet hatte. Vielleicht hast du schon mitbekommen, dass dieser neue Lehrer, der jetzt auf diesen Berg dort steigt, Wasser zu Wein umgewandelt hatte auf einer Hochzeit. Vielleicht hast du auch mitbekommen, dass bei seiner Taufe plötzlich ein Donner kam. Was auch immer du gerade in deinem Kopf hast. Und während du da auf dem Berg sitzt und jeder, der auf diesem Berg saß, mit seiner vorgefertigten Meinung zum Hören kam, so sahen sie plötzlich diesen neuen jungen Lehrer, Jesus von Nazareth, und er hatte etwas zu sagen. Und das ist das, was er sagen wollte. Fast 20 Jahre danach. Ich möchte euch einladen, Matthäus Kapitel 5 jetzt zu öffnen. Wie würde Jesus seine Botschaft anfangen? Welche Worte würde er wählen? Matthäus Kapitel 5 und wir lesen ab Vers 1. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, und jetzt kommt's. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Bitte was? Für uns mag das so ganz nett und einfach klingen. Selig sind, die da geistlich arm sind, die geistlich Armen, denn ihre ist das Himmelreich. Für uns mag das vielleicht schon so gewohnt klingen. Aber für die Juden im ersten Jahrhundert ist das wie eine Bombe eingeschlagen. Wisst ihr warum? Weil es komplett konträr war zu all dem, was Israel über sich selbst glaubte. Weil es komplett gegen den Trend der damaligen religiösen Welt ging. Es hatte nichts zu tun mit dem, was Israel über sich dachte. Jesus unterminiert, vernichtet eigentlich die Grundlagen des jüdischen Glaubens, ihres Konstruktes, was sie aufgebaut hatten. Denn die Juden dachten zu der damaligen Zeit, die Kinder Abrahams sind die, die das Himmelreich erben, oder? Wie findet ein Mensch Zugang zu Gott? Die Juden sagten, bist du Kind Abrahams, bist du dabei. Bist du ein Sabbathalter, bist du dabei. Hältst du die Gebote und bist du beschnitten, bist du dabei. Da hast du den Eingang ins Himmelreich. Und Jesus kommt aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und er schafft es super. Er bringt es auf den Punkt, aber ganz anders, als die Leute es sich erwartet haben. Er sagt nämlich, glücklich ist jeder Mensch, der geistlich arm ist. Wie soll ein Mensch, der geistlich arm ist, Eingang in das Himmelreich finden? Komplett gegen dem, was die Menschen damals glaubten. Eine komplett gegensätzliche Aussage. Aber wir finden eine sehr tiefe Bedeutung in diesem Wort. Und bedenkt, Jesus hatte 20 Jahre fast Zeit, um sich zu überlegen, wie er sein Werk anfangen würde. Und er hat es mit diesen Worten gemacht. Ist das nicht erstaunlich? Denn diese Worte, wo es hier heißt, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich, beinhaltet eine Botschaft, die für jeden Menschen heute von großer Bedeutung ist. Die geistliche Armut zu erkennen, ist der erste Schritt für Jesus Christus, um Eingang in das Reich Gottes zu finden. Ein Mensch, der als erstes erkennt, dass er ganz am Boden angekommen ist, im Staub gelandet ist, der erkennt, dass er Sünder ist und dass er Hilfe nötig hat. So ein Mensch ist der Erste, der den Zugang zum Reich Gottes findet. Nicht die äußeren Begebenheiten, nicht die Herkunft der jüdischen Abstammungen der Stämme, nicht Abrahams Kinder, nicht die beschnitten sind, sondern der Mensch, der in seinem Herzen erkennt, ich bin ganz am Boden angekommen, ich habe keine Kraft mehr. Ich brauche Hilfe. Ich bin Sünder. Wer kann mir helfen? Ein solcher Mensch, der geistlich ganz am Anfang steht, aber erkennt, dass er Hilfe nötig hat. Für einen solchen ist das Himmelreich, sagte Jesus. Wie eine Bombe ist das eingeplatzt. Keiner hätte damit gerechnet. Total aus dem Nichts kommt eine Botschaft, die sie alle verwirrte. Aber schaut, wie es weitergeht. Es heißt in Vers 4, selig sind die da was? Selig sind die da was? Die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Der nächste Schritt, den Jesus hier anführt, und das ist jetzt interessant. Vielleicht hast du die Seligpreisungen bisher immer so als nette, schöne, geistliche Impulse gelesen. Vielleicht hast du die Seligpreisungen dir irgendwie ausgedruckt, vielleicht so im WC an die Wand geklebt, damit du dir das irgendwann auswendig merkst und so. Kennt ihr das? Ja, man merkt sich so Sprüchlein, die ganz nett sind, kurz und knackig, muss man nicht so viel lernen, so eine Quick-Andacht quasi, dass man so Input hat, so alles instant, kurz und bündig. Aber wisst ihr, die Seligpreisungen sind nicht als einzelne Sätze zusammengereiht, ganz Sinn, also ohne Sinn, versteht ihr? Das ist mit einem ganz genauen Plan überlegt worden. Jesus hatte sich 20 Jahre fast Gedanken gemacht, wie würde er den Menschen begegnen, die komplett irgendwo anders drinne sind, um sie quasi neu zu erreichen, um ihnen wirklich bewusst zu machen, um was es geht. Und Jesus sagt, der erste Schritt eines Menschen ist, wenn du wirklich erkennst, dass du Gott nötig hast, wenn du erkennst, dass du Sünder bist und dass du nicht von dir aus in dieses Himmelreich kommst. Und der zweite Schritt ist der, wo Jesus sagt, selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Ein Mensch, der ganz am Boden zerstört ist und der dann auch noch Leid trägt und traurig ist über den Zustand, in dem er sich befindet, aus wirklicher Traurigkeit im Herzen, der soll getröstet werden. Das ist der zweite Schritt, den Jesus hier anführt. Und da merken wir, wo der Unterschied zwischen wahrer und falscher Umkehr ist, zwischen wahrer und falscher Bekehrung. Denn die wahre Umkehr ist traurig und bestürzt über die Sache, über meinen Zustand und nicht über die Konsequenz. Denn wenn ich denke, ja, irgendwann werde ich entweder ewig verloren sein oder ewiges Leben haben, ja, was möchte ich haben? Von der Konsequenz her gesehen? Ach, ich möchte lieber ewig leben. Stell dir vor, du würdest nur den Weg für Jesus, zu Jesus nehmen und dich für Jesus entscheiden, weil du denkst, ich möchte eigentlich ewig leben und nicht ewig verloren sein. Wenn das deine Motivation ist, dein Beweggrund, dann ist das nicht der richtige Weg. Dann hast du einen Punkt übersprungen. Denn ich glaube, dass ein Mensch, der Jesus nicht wirklich versteht, der das Problem der Sünde nicht wirklich versteht und zutiefst betroffen ist, der wird nicht verstehen, wozu Jesus in diese Welt gekommen ist. Und das ist ja das, was Jesus sagt. Jesus sagt, selig ist der geistlich arm ist, der ganz am Boden anfängt. Und dann sagt er, selig sind die dort, die da Leid tragen über diesen Zustand, denn sie sollen getröstet werden. Ich erkenne also als erstes, dass ich Hilfe brauche, und ich erkenne als zweites, dass ich bestürzt bin über meinen Zustand. Ich brauche Hilfe. Und schaut, wie es weitergeht. Selig sind, Vers 5, die Sanftmütigen, denn sie sollen das Erdreich besitzen. In dem Moment, wo ein Mensch ganz am Boden angekommen ist und erkennt, dass er Gott braucht und dass er eine Hilfe braucht und bestürzt ist über seinen Zustand, der Mensch, der wird sehen, dass ich, gleich wie du, alle im selben Boot sitzen. Wir sind alle gleich. Da gibt es keinen Unterschied zwischen dem ärgsten Sünder und dem kleinsten Sünder. Das sind vielleicht nur ein paar Grad. Aber wir sitzen alle im selben Boot. Und das wird mir auch einen Blick geben für meinen Mitmenschen, der Sanftmut, des Umgangs mit meinen Mitmenschen. Ich werde dann nicht herabschauen auf meinen Mitmenschen und sagen, ach du, ich habe es ja schon erfasst und ich habe es verstanden. Ich bin ihm ja schon begegnet. Aber du elender Sünder, nein. Wir sitzen alle im selben Boot. Ich werde meine Mitmenschen sehen, genauso wie ich auch gesehen bin. Ich werde ihnen in Sanftmut begegnen. Und es ist der nächste Schritt. Der nächste Schritt ist, dass diese Erkenntnis der Sünde und letztendlich auch diese tiefe Trauer, so wie Paulus es auch sagte, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leibe? Der wirklich zutiefst betroffen war davon. Ein solcher Mensch wird den Nächsten, meine Mitmenschen, der oder die, die gerade neben dir sitzen, wird diesen Menschen mit Sanftmut begegnen, denn wir wissen, wir haben alle dasselbe Problem. Wir haben alle Hilfe nötig. Wir sitzen alle im selben Boot. Und genau das ist der Weg, den Jesus geht. Ihr merkt, dass hier eine Abfolge ist. Ihr merkt, dass Jesus hier quasi eine schrittweise Folge aufzeigt, wie ein Mensch in dieses Himmelreich findet. Und was ist das Nächste, was er sagt? Er sagt in Vers 6, selig sind die da was? Die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Jesus kommt jetzt zu einem Punkt und sagt, an der Stelle, wo du erkennst, dass du ganz am Boden deines Lebens angekommen bist und dass du Hilfe nötig hast, wird es dich hungern und dürsten. Quasi die Grundexistenz, die Grundbedürfnisse des Überlebens, werden dich sozusagen danach veranlassen, irgendwo zu suchen nach dem, was nur von Gott kommen kann. Ja, und wenn jeder von uns, der Kinder hat, der wird wissen, was es bedeutet, wenn ein kleines Kind Hunger hat, oder? Wenn ich morgens aufwache und meine Tochter zu mir um 6 Uhr morgens kommt und schon anfängt, die Decke zu bewegen oder irgendwo so Geräusche zu machen, das Erste, was die Kleine will, ist in die Küche eine Banane. Und wenn sie ihre Banane nicht bekommt, dann ist was los. Es hungert sie, es dürstet sie, ein Grundbedürfnis. Und genau so ist dieses Grundbedürfnis für jeden Menschen da, der erkannt hat, dass er Hilfe nötig hat. Und dass er die Hilfe nur von dem bekommen kann, der dort oben ist, von Gott selbst. Die Gerechtigkeit. Nun, jetzt möchte ich euch eine Frage stellen. Wie bekommt ein Mensch die Gerechtigkeit? Das ist keine rhetorische Frage. Wie bekommt ein Mensch Gerechtigkeit vor Gott? Bitte. Durch das Blut von Jesus Christus. Durch den Glauben an den stellvertretenden Tod des Sohnes Gottes. Der Glaube allein ist es. Ja? Luther sagte, der Mensch, der Gerechte, lebt aus dem Glauben heraus. An ihn, an Jesus. Wir bekommen die Gerechtigkeit Gottes nicht dadurch, dass wir Abrahams Kinder sind. Wir bekommen die Gerechtigkeit Gottes nicht daraus, dass wir die Gebote halten. Die Gerechtigkeit Gottes erfahren wir nicht dadurch, dass wir die Dinge einhalten. Weil das Volk Israel dachte genau das. Und das, was Jesus sagt, ist komplett konträr. Er zeigt ihnen, wie der Charakter Gottes ist, das Wesen Gottes. Denn wisst ihr, Gott hätte nicht Jesus in diese Welt senden müssen. Nach seiner Gerechtigkeit her hätte er uns Menschen alle verdammen können. Wir haben uns von ihm entfernt, nicht er von uns. In seiner Gerechtigkeit hätte Gott uns einfach dem Tod preisgeben können. Aber er tat es nicht. Warum? Warum tat er es nicht? Aus Liebe und Barmherzigkeit. Und schaut, seht ihr die Folge? Es ist logisch. Schaut die nächste Seligpreisung an. Schaut in eure Bibeln. Woher bekomme ich die Gerechtigkeit Gottes? Von Gott. Und was ist diese Gerechtigkeit? Seine Gnade und Barmherzigkeit. Und das steht im nächsten Vers. Selig sind, Vers 7, die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit erlangen. Merkt ihr diese Abfolge, die Jesus hier einführt, um den Menschen zu zeigen, um was es geht beim Reich Gottes. Dass es nicht ein irdisches Reich ist, dass es nicht um irgendeine Macht geht, um irgendwas, was sie hier auf Erden vielleicht zufriedenstellt. Er zeigt ihnen, der Weg eines Menschen in dieses Himmelreich fängt da an, wo ich erkenne, dass ich Sünder bin und dass ich Gott brauche. Dass ich Leid trage über meinen Zustand, dass ich irgendwo Hilfe brauche. Und es wird mir zeigen, zu meinen Mitmenschen, dass wir alle im selben Boot sitzen und dass es keinen Unterschied gibt zwischen mir und dir, zwischen mir und dem Buddhisten, zwischen mir und dem Hinduisten oder dem Moslem. Wir sind alle gleich vor Gott. Wir haben alle die Gerechtigkeit Gottes nötig, die wir im Glauben erfahren dürfen. Und wenn diese Barmherzigkeit, diese Gnade Gottes in mein Leben kommt und ich erlebe, wie Jesus mit mir umgeht, wird das auch eine Auswirkung haben, wie ich meinen Mitmenschen, wie ich mich mit meinen Mitmenschen verhalte. Was passiert nämlich, wenn ich selber meinen Mitmenschen liebe, Barmherzigkeit gegenüberbringe, mit meinem Mitmenschen gnädig bin, ihm vergebe? Was passiert da? So wie ich die Gnade Gottes erlebe, die Barmherzigkeit Gottes selber erfahren habe, so heißt es hier, werde ich selber meine Mitmenschen in diesem Lichte sehen. In der Barmherzigkeit, in der Liebe. Und der nächste Schritt ist das, was in der nächsten Seligpreisung steht. Was steht in der nächsten Seligpreisung? Wer mag es vorlesen? Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ein Mensch, der die Barmherzigkeit Gottes selber erfahren hat und so auch mit seinen Mitmenschen barmherzig umgeht, in dem findet Stück für Stück ein Wandel des Herzens statt. Nach und nach wird das Herz dieses Menschen sich verändern, weil er von Gott die Gnade erfährt und diese Gnade weitergibt. Es ist ein natürlicher Weg. Es ist der Weg ins Himmelreich. Ein Mensch, der selber diese Barmherzigkeit erlebt hat, wird wiederum diese Veränderung des Herzens erleben. Das Herz Gott weihen. Und genau das ist das, was Jesus hier den Menschen sagen möchte. Wenn das Herz gereinigt ist, wenn das Herz rein ist, so wird dieser Mensch Gott schauen. Und da merken wir, wie diese Abfolge plötzlich so direkt ins Auge springt. Und wenn das Herz rein ist, heißt es in dem nächsten Gedanken, selig sind die Friedfertigen, die Frieden stiften. Und die Menschen, die Frieden stiften, sind die, die erkannt haben, dass sie ganz am Anfang angekommen sind, mit der Not Jesus zu brauchen. Die bestürzt sind über ihren Zustand, die erkennen, wir sitzen alle in derselben Situation, wir brauchen Gott. und erleben die Barmherzigkeit in unserem Leben. Und das verändert uns von innen nach außen. Unser Herz verändert sich und ich sehe meinen Mitmenschen so, wie Jesus ihn sieht, mit Gnade und Vergebung. Wenn mein Herz sich verändert, so werde ich von dem, was ich selber erfahren habe, anderen automatisch erzählen. Ich werde diesen Frieden, den ich selber erlebt habe, anderen weitergeben. Ist das nicht schön? Ist das nicht genau das, warum Jesus hier versucht, das Denken des Volkes Israel von Grund auf wieder zurück zu Gott zu führen und Gottes Charakter darzustellen? Frieden zu verkündigen auf dieser Welt erinnert uns ganz stark an diese Begriffe wie Prinz des Friedens, wie Jesus auch im Jesaja-Buch Friedensfürst genannt wird. Oder wie es an vielen anderen Stellen heißt, der Friede Gottes sei mit euch, durch das, was Gott getan hat. Die Botschaft des Friedens besteht eigentlich darin, dass ich als Mensch erkenne, was der Sinn des Lebens ist. Ja, es kann sein, dass ich Arzt bin. Es kann sein, dass ich Ingenieur bin. Es kann sein, dass ich Erziehungsbeauftragter bin. Dass ich vielleicht zu Hause meinen Kindern diene. Es kann sein, dass ich vielleicht in einem Gewerbe bin oder vielleicht einen praktischen Beruf ausführe. Es kann sein, dass ich vielleicht irgendwelchen anderen Berufungen habe auf dieser Welt. Aber über dem allen steht eigentlich der Hauptauftrag und der Sinn des Lebens. Frieden auf diese Welt zu bringen durch das, was Jesus verkündet hat. Ja, du kannst einen Beruf in dieser Welt ausführen, aber über dem steht immer noch der Hauptauftrag unseres Daseins. Der Grund, warum du und ich hier auf dieser Welt sind, ist der, dass wir Jesus Christus den Menschen nahe bringen und von dem erzählen, was wir erlebt haben. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Der letzte Gedanke von den Seligpreisungen ist der, der im Vers 10 steht. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Und das ist die logische Konsequenz. Ein Mensch, der ganz am Anfang Jesus begegnet und ganz am Anfang des Glaubens steht, der diesen Wandel durchmacht, sanftmütig mit den Menschen umgeht, die Gerechtigkeit von Gott erfährt, barmherzig wird in seinem Leben und dadurch eine Herzensveränderung erlebt und als logische Folge dann von dieser wunderbaren Botschaft erzählt, er wird in letzter Instanz, wenn er sich ganz Gott weiht, auch Verfolgung erleben. Schaut in die Bibel. Die Menschen, die Gott treu waren, haben genau diese Abfolge erlebt. Und dann heißt es hier, selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Ja, als Paulus, als der Saulus in der Wüste nach Damaskus unterwegs war, da begegnete ihm Jesus. Könnt ihr euch noch erinnern? Und da kam die Stimme vom Himmel und Jesus sagte zu ihm, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jesus da zu ihm sagt, warum verfolgst du mich? Wen hat er denn verfolgt? Er hat eigentlich die Christen verfolgt. Aber merkt ihr, wenn die christliche Gemeinde, wenn die Gemeinde Bregenz in ihrer Identität ganz das Wesen Jesu widerspiegelt, so kommt es dazu, dass Menschen eigentlich Christus verfolgen und nicht den Gläubigen. Jesus sagte, du verfolgst mich, Saulus. Warum? Ja, weil die Christen damals Jesus voll und ganz widerspiegelten. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Und wenn Menschen ganz für Gott leben, sich ganz ihm hingeben, ist die Konsequenz daraus, dass sie Verfolgung erleben. Ob wir wollen oder nicht. Aber so heißt es dann auch weiter. Denn wie sie auch die Propheten verfolgt haben, die vor euch gewesen sind, so wird es euch auch passieren. Aber es heißt, seid fröhlich und getrost, Vers 12. Seid fröhlich und getrost. Warum? Und jetzt kommt der Höhepunkt und damit möchte ich zum Schluss meiner heutigen Andacht kommen. Schaut, was in den Seligpreisungen steht. Vers 4. Wenn ihr euch den Vers 4 anschaut. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und in der nächsten heißt es, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Und wenn wir jetzt die nächsten Seligpreisungen uns anschauen, heißt es, denn sie werden. Aber jetzt kommt ein Detail. Schaut euch den Vers 3 an. Und das ist, finde ich, eine wunderschöne Botschaft. Schaut euch den Vers 3 an. Da steht, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Und jetzt springt mit mir zum Vers 10. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Ganz gleich, wo du dich befindest. Ob du ganz am Anfang deines Glaubensweges bist, ob du ganz am Boden zerstört angekommen bist und du geistlich arm bist und erkennst, du bist Sünder und du brauchst jemanden, der dir hilft. Oder ob du vielleicht irgendwo zwischendrin in diesem Weg bist und anderen Menschen schon mit Barmherzigkeit begegnest, weil Gott dir selber gnädig ist. Oder wenn du vielleicht schon auf der anderen Seite angekommen bist, dass du merkst, der Sinn deines Lebens ist einfach, mich ganz dem Dienst Christi hinzugeben und du dadurch vielleicht sogar verfolgt wirst. Ob du am Anfang stehst oder am Ende oder irgendwo zwischendrin. Jesus sagt, dein ist das Himmelreich. Glaubst du das? Glaubst du, dass dein das Himmelreich ist? Manchmal komme ich ins Gespräch mit einigen Personen, jungen Leuten, und die sagen, ich weiß gar nicht, ob ich vor Gott angenommen bin. Ich weiß gar nicht, ob ich erlöst bin. Ich weiß gar nicht, wie Gott und Jesus zu mir steht, und ich bin mir so unsicher. Und dann sehen sie vielleicht andere Menschen, die voll für das Evangelium brennen und sich ihm hingeben, und man denkt sich, boah, so werde ich nie sein. Aber ich möchte dir eins sagen. Ob du am Anfang stehst dieses Glaubensweges oder vielleicht am Ende stehst und nur noch für Gott lebst, ganz radikal, oder irgendwo zwischendrin stehst, Jesus sagt dir, dein ist das Himmelreich. Ich möchte dich einladen, dass du dir Gedanken machst über das, was Jesus hier sagt. Überlegt und bedenkt. Die Menschen damals, für die war das völlig neu. Komplett neu. Jesu Predigt war ganz anders als all das andere, was sie gehört hatten. Jesus zeigt den Weg auf eines Menschen in das Himmelreich. Und ganz gleich, wo du heute dich befindest, ob du vielleicht denkst, ich weiß nicht, ob das mit dem Glauben wirklich echt ist. Vielleicht machst du dir schon länger Gedanken auch über die Gerechtigkeit Gottes. Vielleicht studierst du schon in deinem eigenen Leben, in deiner eigenen Bibel und machst dir Gedanken, wie ist das mit der Gnade? Erlebe ich überhaupt oder habe ich überhaupt noch die Barmherzigkeit Gottes? Spüre ich das überhaupt noch? Kann ich überhaupt diese Gnade überhaupt noch empfangen? Ich fühle mich so dreckig, so unrein, wenn ich meine Vergangenheit anschaue. Bist du vielleicht in der Situation, dass du dir denkst, ich habe immer zu kämpfen mit meinen Mitmenschen. Die Gedanken, die ich habe über den und den. Vielleicht auch der Gedanke des Neids. Vielleicht auch des Stolzes. Denn die Israeliten waren sehr stolz und haben sich überhoben und haben überhaupt auf andere herabgesehen, die Sünder waren, die Zöllner. Vielleicht machst du dir Gedanken auch über das, was es heißt, mich ganz für Jesus einzusetzen, seinen Frieden zu verkündigen. Und du fragst dich, wie soll ich das machen? Ganz gleich, wo du dich befindest, ich möchte dich einladen, lass diese ersten Worte Jesu, über die sich Jesus fast 20 Jahre Gedanken gemacht hat, auf dich wirken. Und erkenne darin, wie Jesus diese frohe Botschaft sagt, ganz gleich, wo du dich dort befindest, dein ist das Himmelreich, wenn du irgendwo dort bist. Ich lade dich ein, dass du ganz persönlich zu Jesus kommst und ihn bittest, zeig mir und gib mir die Gewissheit, dass das Himmelreich für mich ist. Gottes Segen wünsche ich uns allen. Amen. Herr Jesus Christus, wir wollen in die damalige Zeit haben einen neuen Weg aufgezeigt, nämlich den Weg, den du von Anfang an der Menschheit mitgeben wolltest. Der Weg über dich, Herr Jesus, zum Vater, zurück zu dem Ziel, wo wir eigentlich hingehören. Und ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass die Worte, die du damals ausgesprochen hast, im Laufe der letzten Jahrhunderte, ja Jahrtausende, so viele Menschenherzen berührt haben. Du hast jeden Menschen berufen, egal wo er ist, egal wo er sich dort befindet, auf seinem Weg, auf dieser Reise. Du hast ihn berufen, dass diese Menschen zum Himmelreich gehören. Und so möchte ich dich bitten, für jeden, der von uns heute hier ist und dein Wort gehört hat, dass dein Wort in das Herz spricht, in die Tiefe unserer Gedanken und unserer Sinne, und dass ganz gleich, wo wir uns befinden, du zu uns sprichst, dass wir erkennen dürfen, dass du auch den elendsten Sünder zu dir ziehst und berufst, und dass wir trotzdem Hoffnung haben, wenn wir, Herr Jesus, deine Gnade und Barmherzigkeit empfangen.
Und wir dürfen erfahren auch, wenn wir in dieser Gnade leben, dass du uns veränderst und dass wir in dem täglichen Ringen und Kampf, in dem wir stehen, mit den Versuchungen, mit den Dingen, die uns noch an diese Welt binden, dass du stark genug bist, unser Herz zu verändern und dass wir siegreich leben dürfen durch dich und dass wir uns ganz dir hingeben dürfen. Und so möchte ich dich bitten, Herr Jesus, mach du, dass wir als Gemeinde Bregenz auf diesem Weg wachsen zu dir hin. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du auch die Möglichkeit schenkst, dass wir hier in dieser Umgebung in Bregenz ein Zeugnis abgeben dürfen für dich. Und da ist es ganz gleich, ob ich am Anfang oder am Ende stehe. Denn jeder von uns, wenn er in diesem Weg ist, ist Bürger dieses himmlischen Reiches. Und so möchte ich dich bitten, segne uns. Lass uns auf diesem Weg bleiben. Segne du die Jugendlichen, die Kinder, die Erwachsenen, die jungen Eltern und die werdenden Eltern. Segne du, Herr, unsere älteren Geschwister. Und segne du jeden, der heute auch da ist und dein Wort gehört hat, auch über die Aufnahmen. Und hab Dank dafür in deinem Namen und zu deiner Ehre. Amen. Amen.